Jetzt kommen wir zu Römisch 9. Der Dienst des Gebets in der Gemeinde. Ich wurde gebeten, ich soll auch etwas vielleicht über mich sagen. Es ist ein bisschen schwierig über mein Gebetsleben. Ich bin oft nicht zufrieden mit meinem Gebetsleben. Es gab Zeiten, wo es recht gut ging. Und es gab Zeiten, wo ich auch ich hatte da verschiedene Bücher gelesen und dann habe ich irgendwas versucht nachzuahmen und dann habe ich gemerkt, das geht auch nicht, einfach nachahmen und da kann man sich das Gebet wie zu einer Qual machen. Also, und da habe ich gemerkt, das kann es nicht sein. Aber dann habe ich doch auch erlebt, wie der Herr einen schon sehr in sehr schöne Zeiten schenken kann im Gebet. Und als ich, vor allem als junger Mensch hatte ich viel mehr Zeit und dann, als ich dann verheiratet war, habe ich immer nachgetrauert, dass ich so wenig Zeit habe. Aber auch da, was mir geholfen hat, und das darf ich hier als Zeugnis weitergeben, was mir geholfen hat und weit immer hilft, ist, dass ich den Tag unterbreche und rausgehe. Irgendwo in die frische Luft, in die Stille. Und ich habe oft gebetet in mein Zimmer und irgendwie, manchmal bin ich so müde geworden, vielleicht habe ich auch schlechte Luft gehabt in meinem Zimmer oder was auch immer. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich rausgehe, das tut mir sehr gut. Und dann bin ich in den Wald gegangen, habe ich zu Gott gerufen. Und das ist so befreiend, mal einfach den Tag unterbrechen oder nach der Arbeit oder am Abend noch einfach Zeit, wenn man die Möglichkeit hat, in den Wald oder auf die Wiese oder irgendwo hin, ja, wo man laut reden kann mit dem Herrn. Und das waren für mich immer erquickende Zeiten. Das sind so schöne, also dann, da wurde Gebet meine Freude. Und das ging dann auch, wenn ich mal Zeit hatte, dann kann es auch mal 2 Stunden gehen, dass man einfach 2 Stunden geht, ja, und mit dem Herrn alles bespricht. Manchmal nehme ich mir dann Blätter, Notizblätter mit oder auch ein bisschen kleine Bibel oder irgendwas mit, wo man dann auch denkt und betet und denkt, dann wird das Gebet eine schöne Sache. Für manchen ist Gebet, das ist mühsam. Oder für einen anderen ist Beten immer schlechtes Gewissen. Oder Beten, das tue ich immer zu wenig. Ja, und das kann es nicht sein. So kann nicht unsere Beziehung zu Jesus Christus sein. Das muss was Schönes sein. Und dann darf ich einfach auch darum bitten, Herr, dann motiviere mich, mach mir das schön. Ich möchte die Gemeinschaft mit dir genießen. Das ist ja der Sinn der Sache. Die Gemeinschaft mit Gott muss was Schönes sein. Wenn Gott ein glückseliger Gott ist, wenn Gott was das Schönste, das herrlichste Wesen im ganzen Universum ist, der das ganze Universum geschaffen hat, dann muss Gemeinschaft mit ihm was Schönes sein. Und dann dürfen wir darum beten, Herr, verändere mein Herz, dass ich ein Verlangen bekomme, wie der David und wie andere, die sagen, ich habe Durst nach Gott, ich habe Durst nach Gemeinschaft mit Gott. Also man darf aus all diesem ein Gebet machen. Und ich bin oft nicht zufrieden gewesen mit meiner Fürbitte. Ich habe meine Listen da angelegt und da komme ich nie durch und es wurden immer mehr. Am Anfang war das schön in Österreich, als ich zum Glauben kam. Da hat es mich sehr ins Gebet getrieben. Und ich habe dann gesagt, ich möchte jetzt für alle Christen beten. Das war in Österreich kein Problem. Man kann für alle Christen beten, man kennt nicht viel. Da habe ich eine Liste gehabt von 20 Leuten. Das waren alle Christen, die ich kannte. Ja. Und dann wurde aber die Liste länger und länger. Und ich habe mir dann immer Zeit genommen. Damals bin ich ins Gymnasium gegangen dort. Und wir hatten Zeit von 1 bis 2. Und in der Zeit bin ich raus, ich war in einem Internat, also in der Internatsschule. Und zwischen Ende des Unterrichtes und Beginn des Mittagessens, von 1 bis 2, da war hinter der Schule war ein Wald. Da bin ich immer im Wald, da hatte ich einen Platz, da habe ich mich hingekniet bei einem Baum. Das war immer mein Platz und ich kann mich erinnern, das hat mir so gut getan. Und da habe ich meine Gebetsliste durchgebetet. Und dann wurden es mehr Christen, die ich kennengelernt habe. Dann habe ich die aufgeteilt auf die Wochentage. Und dann wurden es noch mehr Christen, die ich kennenlernte. Und dann kam ich schon in Probleme. Ja. Und dann musste ich merken, ich muss das irgendwie anders machen. Ja, und man muss dann halt aussuchen, für wen soll ich beten. Aber so entwickelt sich das. Dann war ich wieder sehr unzufrieden, weil dann war ich irgendwie nachlässig. Dann habe ich gesagt, ich höre auf, für die Christen zu beten, die sind einfach zu viele. Und da hat man alles Mögliche durchgemacht, ja, als junger Christ. Und damals hat eben dieses eine Gebet, eine Buch Sieg des Gebetes, hat mich sehr angeregt von David Brainerd zum Beten und sehr ermutigt. Auch das Buch von Georg Müller, eben, das ich so langsam gelesen habe, weil immer, wenn ich ein paar Seiten gelesen hatte, da hatte ich gesagt, jetzt muss ich wieder beten oder Bibel lesen. Ich darf nicht so viel in dem Buch lesen, ich muss mehr die Bibel lesen. Ja. Das waren sehr schöne Zeiten. In der Zeit hat ja auch der Herr bei uns in Österreich einiges getan. Wir haben damals in Österreich gewohnt, oder ich hatte damals in Österreich gewohnt. Und es war ein Aufbruch in der Gemeinde. Wir hatten auch Gebetskreise am Abend oft, Sonntagabend. Da hatten wir, also so, das war im Privathaus, ja, von Geschwistern einfach. Da waren etwa, weiß nicht, 12, 15 Leute zusammen. Das waren schöne Zeiten. Wir haben uns da am Boden gekniet, da in dem Wohnzimmer. Und dann hatten wir einfach, das ging, der eine und das ging nacheinander, hat man gebetet, war sehr erquickend und es war überhaupt nicht ermüdend und das war eine Freude, diese Gebetszeiten. Und das war Sonntagabend und am Montagmorgen hatten wir dann noch eine Gebetsgruppe, eine andere Gebetsgruppe, es waren etwa 5 Jugendliche. Wir hatten dann gebetet für ein anderes Tal, da in der Nähe von uns, wo ich gewohnt habe, wo auch ein Aufbruch war. Das war sehr schön, die kamen dann um 5 oder 5:30 kamen die und dann haben wir eine Stunde gebetet und dann mussten die alle zur Arbeit. Ich habe damals studiert, ja, dann studiert. Ich hatte es leichter, ich musste nicht so schnell zur Arbeit. Aber ich hatte immer wieder Leute, mit denen ich zusammen betete. Später dann nicht mehr, später wurde es dann schwieriger, als wir woanders hinzogen. Hatten wir auch Probleme mit Gemeinde, weil wir nicht so Christen fanden, die so gleich dachten wie wir. Heute ist das auch wieder anders, weil ich sehr viel unterwegs bin. Bin ich auch nicht so zufrieden, mit was Gebetsgemeinschaft betrifft. Ich wünschte mir das viel mehr, mit Brüdern beten zu können. Wir selber wohnen eine halbe Stunde entfernt von unserem Versammlungssaal, wenn ich zu Hause bin. Müsste ich auch wieder, um mich am Morgen zu treffen mit jemandem, müsste ich eine halbe Stunde fahren, dann eine Stunde beten, wieder eine halbe Stunde zurückfahren, dann überlegt man sich das. Das ist für mich nicht befriedigend. Aber wenigstens dann halt dieses Gebet alleine, wo man rausgehen kann. Wenn man das tun kann, wie ich das jetzt tun kann, wenn ich zu Hause bin und arbeite, dann kann ich meinen Tag immer wieder unterbrechen und dann gehe ich raus in den Wald oder und bete. Das ist manchmal länger, manchmal, aber regelmäßig ist es mindestens eine halbe Stunde, so ist die Runde, wo ich gehe. Ja. Und allein diese halbe Stunde, die ist sehr, sehr gut. Die versuche ich mehrmals am Tag zu machen, sodass ich eine gewisse Gebetszeit habe. Manche Dinge beschäftigen mich einfach sehr stark und dann bringe ich alles, was mich beschäftigt, dem Herrn. Ich habe gemerkt, das hilft. Wenn ich nur mich sklavisch an eine Liste halte, dann fühle ich mich nicht so frei. Besser ist, ich lerne meine Liste und wiederhole die Liste und tue die Liste wieder weg und dann bete ich einfach so, ja, was in Sinn kommt. Diese Leute sind wir dann mehr im Gedanken da und dann geht es leichter mit dem Beten. Ja, was soll ich... wie gesagt, ich bin nicht so zufrieden mit meinem Gebetsleben. Wenn ich jetzt unterwegs bin, dann ist es noch schwieriger, weil dann ist dann auch oft die Zeit sehr knapp. Aber dann sage ich vielen anderen Leuten, betet für mich, weil ich weiß, ich brauche das Gebet und ich merke auch, dass der Herr Gnade schenkt, wenn andere beten. Und das sollten wir auch unbedingt. Immer wieder viele Leute ermutigen, dass sie für uns beten. Paulus hat das getan und ich bin auch froh, wenn jemand anderer zu mir kommt und sagt, du bete für mich. Und sage ich, ja, wie lange? Oder bete für mich ist so, ja, wie lang? 10 Jahre, 20 Jahre, 100 Jahre? Bete für mich. Für was konkret? Und in welchem Zeitraum brauchst du jetzt besonders Gebet? Das hilft, oder? Dann hat man einen gewissen Rahmen, wo man dann, dann sich dann wieder treffen kann und fragen kann, wie ist es gegangen mit dieser Sache, so dass man auch eine Rückmeldung hat. Dann wird das Gebetsleben interessanter, weil man dann, ja, dann bewegt sich etwas. Bei Paulus war das auch so. Da kommt der Epaphras, oder? Und er erzählt ihm von Kolosse, und die Kolosser sind ihm stark ein Anliegen, und er betet viel für die Kolosser, weil jetzt der Epaphras da ist. Oder unter Aristarchus vielleicht auch noch, ja. Also, das lebt, ja. Und Gebet soll eine Freude sein. Gebet soll was Schönes sein. Natürlich führt auch Gebet manchmal in die Traurigkeit, weil es traurige Dinge gibt, die einen beschäftigen und wo man zum Herrn ruft, dass er eine Not ändert. In meinem eigenen Leben habe ich gemerkt, wir haben einige Nöte durchgemacht, die mich sehr ins Gebet geführt haben. Das war auch gut. Die Not selber ist nicht schön, aber es hat ins Gebet geführt. Und sehr wichtig wäre, viel mit Geschwistern zusammen zu beten, vor allem, wenn man die Möglichkeit hat, das zu nützen. Es gibt dann Zeiten, wo man weniger Möglichkeit hat. Das wechselt in unserem Leben, je nach Beschäftigung und Ort, wo wir sind. Das sind jetzt mal einige Dinge, die mir so spontan in den Kopf kommen. Schauen wir noch zu diesem Thema Dienst des Gebetes in der Gemeinde. Bitte.
Wir haben Gebete zu Jesus.
Ah, Heiliger Geist. Den habe ich vergessen. Ja. Danke, den habe ich vergessen. Gebete zum Geist. Wir finden in der Bibel keine Gebete zum Geist. Es wird nicht zum Geist gebetet, es wird aber im Geist gebetet und durch den Geist. Epheser 6, Vers 18. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist. Judas 1, Vers 20. Geliebte, erbaut euch auf dem heiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Und Epheser 2, Vers 18. Durch Christus, durch ihn haben wir beide Zugang zum Vater durch einen Geist oder in einem Geist, je nachdem, wie man das übersetzt, durch oder in einem Geist. Und der Geist in uns ruft Vater, Galater 4, Vers 4, und wir rufen, Gott hat den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, und wir rufen Vater. Aber Vater, Römer 8, Vers 15. Was interessant ist, es ist der Geist in uns, der ruft Vater, der ruft nicht sich selbst. Der Geist ruft Vater, der Geist ruft nicht Geist. Das ist aber wichtig für dieses Thema, oder? Wenn der Geist Geist rufen würde, ja, dann hätten wir Ermutigung zum Geist zu beten. Ja? Aber der Geist ermutigt uns nicht zum Geist zu beten. Der Geist ermutigt uns zum Vater und zum Sohn zu beten. Und wir rufen dann nicht Vater, wir rufen dann nicht Geist, wir rufen Vater. Römer 8, Vers 5, der Geist des Sohnes ist in unsere Herzen ausgegossen, der Geist des Sohnes motiviert uns, und dann rufen wir nicht Geist, sondern wir rufen Vater. Das lesen wir, Römer 8, Vers 15. Ihr empfinget nicht einen Geist der Knechtschaft, der Sklaverei, der wiederum Anlass zur Furcht gebe, sondern ihr empfinget einen Geist der Sohnesstellung, in welchem wir rufen, aber Vater. Also im Geist rufen wir nicht Geist, wir rufen Vater. Also im Geist, wir sind im Geist, und wir haben ihn bekommen und er ist in uns. Aber in diesem Geist rufen wir Vater. Das alles deutet in die gleiche Richtung, dass also nicht zum Heiligen Geist gebetet wird, sondern durch den Heiligen Geist wird gebetet. Und mit der Hilfe des Heiligen Geistes wird gebetet. Römer 8, Vers 26 hatten wir schon. So viel. In dem Fall müssen wir das also ausschließen. Ein Gebet zum Geist. Bitte. Ja.
Wo es auch heißt, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes.
Ja, 2. Korinther 13 und? Philipper 2, wo? Ja, beide Stellen, Philipper 2, Vers 1 und 2. Korinther 13, Vers 13, beide Stellen müssen wir uns überlegen, was hier der Genitiv bedeutet. Wenn hier steht Gemeinschaft des Geistes, dann ist es eine Gemeinschaft, dann ist theoretisch mehreres möglich. Der Genitiv, also der zweite Fall im Griechischen, muss ja irgendwie aufgelöst werden. Das heißt, der hat ja eine besondere Bedeutung. Wir haben das auch im Deutschen. Der Genitiv hat die Bedeutung entweder, dass es ein Genitiv des Besitzes ist oder ein Genitiv des Objekts oder ein Genitiv des Subjekts. Und im Griechischen ist das genauso. Und da muss man also jetzt überlegen, welche Art Genitiv ist hier gemeint. Und jetzt nehmen wir zuerst die Philipper 2 Stelle. Da ist es deutlicher. Also wenn es tröstlichen Zuspruch der Liebe gibt, wenn es Gemeinschaft des Geistes gibt. Jetzt ist die Frage, meint er, wenn es heißt Gemeinschaft des Geistes, Gemeinschaft mit dem Geist? Oder heißt Gemeinschaft des Geistes Gemeinschaft, die der Geist bewirkt oder die im Geist geschieht, die durch den Heiligen Geist hergestellt ist? Das ist eine Deutungssache. Das heißt, wir können das nicht hundertprozentig sagen. Nur der Zusammenhang kann uns helfen. Aber vom Zusammenhang her scheint es hier, dass er hier nicht vom Gebet zum Geist spricht, denn das Thema ist hier nicht Gebet zum Geist. Das Thema ist hier die Gemeinschaft der Gläubigen untereinander, die durch den Heiligen Geist hergestellt wird und die durch den Heiligen Geist geschieht. Diese Stelle ist also meines Erachtens durch den Zusammenhang eindeutig. Aber die andere Stelle im 2. Korintherbrief, die ist ein bisschen unklarer. Da sagt er, die Gnade des Herrn Jesus Christus, also die Gnade, die der Herr Jesus Christus uns gibt, mit der er uns beisteht, die Liebe Gottes, also mit der er uns liebt, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Jetzt ist die Frage, was? Die Gemeinschaft mit dem Geist oder die Gemeinschaft, die der Heilige Geist uns gibt? Die der Heilige Geist wo der Heilige Geist uns beflügelt oder wo der Heilige Geist uns motiviert oder die Gemeinschaft. Das ist also die Frage, ist es eine Gemeinschaft, die der Heilige Geist mit uns hat oder beziehungsweise wir mit ihm? Oder ist es eine Gemeinschaft, die durch den Heiligen Geist vorhanden ist? Das sei mit euch allen. Die Gnade, die Liebe und die Gemeinschaft. Gnade vom Herrn Jesus Christus, Liebe von Gott, Gemeinschaft vom Heiligen Geist. Jetzt ist die Frage, heißt das Gemeinschaft mit dem Geist oder nicht? Das müssen wir, rein theoretisch muss man es offen lassen, aber vom Zusammenhang her tendiere ich, dass es Gemeinschaft ist, die vom Heiligen Geist herkommt, weil auch die Liebe Gottes und auch die Gnade des Herrn Jesus Christus hier genannt wird und weil ich keine andere Stelle in der Bibel habe, die mir eben sonst sagt, dass wir mit dem Heiligen Geist in dem Sinn Gemeinschaft haben, dass wir also zum Heiligen Geist sprechen. Es wäre, von daher muss ja durch den Zusammenhang mit der ganzen Bibel her, bin ich ermutigt, hier also das so zu deuten, dass es die Gemeinschaft ist, die vom Heiligen Geist kommt und vom Heiligen Geist durch den Heiligen Geist hergestellt wird, nämlich die Gemeinschaft mit Gott und mit den Heiligen, die eine Geistgemeinschaft ist, die eine geistgewirkte Gemeinschaft ist. Sonst wäre das die einzige Stelle, wo steht, dass wir mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft haben, und wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, dann können wir natürlich mit ihm sprechen. Das stimmt. Diese Deutung muss man erst einmal, müsste man erst einmal hundertprozentig haben, und das haben wir nicht hundertprozentig, weil das Griechische das nicht unbedingt nicht hundertprozentig hergibt. Folge dessen müssen wir es offen lassen. Aber weil alle anderen Stellen das nicht zeigen, dass wir mit ihm in diesem Sinne Gemeinschaft haben, dass wir mit ihm sprechen, dann meine ich, dass es zu wenig ist. Vor allem, weil man sagt, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn. 1. Johannes 1, Vers 3. Er sagt eben gerade nicht mit dem Heiligen Geist. Also der Heilige Geist wird dort nicht erwähnt. In 1. Johannes 1, Vers 3. Das, von daher. Ja. Soweit. Der Geist hat immer das Anliegen, Christus zu verherrlichen, zu Christus hinzuführen, nicht zu sich selbst. Der Geist ist es, der in uns wohnt und durch den Heiligen Geist wohnt der Herr Jesus Christus, der Vater in uns, aber durch den Geist. Und wenn wir jetzt sprechen, sprechen wir durch den Geist zu dem Vater und zu dem Sohn. Wir sprechen nicht durch den Geist zum Geist. Das ist soweit. Römisch 9, der Dienst des Gebetes in der Gemeinde. Wir hatten schon erwähnt, dass die Gemeinde dass in die Hände der Gemeinde der Fortgang der Arbeit, der Ausbreitung des Werkes Gottes gelegt ist. Der Herr Jesus Christus hat, als er ging, das Werk in die Hände seiner Jünger gelegt. Der Herr Jesus selber hat ja schon einiges gelehrt über das Gebet. Zuerst hat er also begonnen, in der Bergpredigt hat er die wichtigsten Lektionen über das Gebet den Jüngern beigebracht und hat ihnen gezeigt, dass sie wie Kinder kommen sollen, die bitten und der Vater wird ihnen geben. Sie sind täglich auf Gott angewiesen. Das war die eine Lektion, die Jesus ihnen beigebracht hat in der Bergpredigt. Als nächstes hat der Herr Jesus dann den Jüngern gesagt, sie sollen beten, dass der Herr Arbeiter aussende, also der Herr der Ernte, Arbeiter aussende in seine Ernte. Damit hat er ihnen beigebracht, dass nicht Gott selber einfach die Arbeiter aussendet, sondern dass sie einen Beitrag leisten, dass Gott die Arbeiter aussendet. Also er hätte ja auch sagen können, ach, die Ernte ist groß und jetzt werde ich den Vater bitten, dass er Arbeiter aussendet. Oder jetzt werde ich dem Vater sagen, er soll Arbeiter aussenden. Das hat er aber nicht getan. Er hat gesagt, ihr sollt bitten, den Vater, den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet. Das heißt, die Jünger bekommen jetzt den Auftrag, dafür zu sorgen, nämlich durch ihre Gebete, dafür zu sorgen, dass es mehr Arbeiter gibt. Das war eine wichtige Lektion vom Herrn an die Jünger dort, Matthäus 9, Vers 36 bis 38. Das Aussenden von Arbeitern hängt also unter anderem von unseren Gebeten ab. Es ist nicht einfach nur Gott souverän. Manche meinen, das ist Gottes souveräne Sache, ob er Arbeiter ausschickt in die Ernte oder nicht. Der Herr Jesus hat das nicht gesagt. Der Herr Jesus hat gesagt, das ist Sache eurer Gebete, ob Gott Arbeiter ausschickt oder nicht. Jedenfalls unter anderem Sache eurer Gebete. Die tragen hier auf alle Fälle entscheidend mit dazu bei, wie viel Arbeiter es gibt. Das war für die Jünger wichtig. Jetzt haben sie gelernt, aha, Gott will, dass wir mitarbeiten. Hier durch unsere Gebete. Bittet den Herrn der Ernte. Das war das Zweite. Und das Dritte schließlich, dass der Herr dann am Ende, also die letzten Stunden mit seinen Jüngern zusammen war, in Johannes 14, den Jüngern beigebracht hat, war, dass die Jünger das Werk, das er angefangen hatte, fortführen. Und dass es eigentlich er selber ist, der in den Jüngern weiter wirkt durch sie, aber sie beten und er handelt. Das heißt, das Werk geht weiter, ich gehe zum Vater, ihr bittet in meinem Namen, ich werde dann handeln. Was wir bitten, das war Johannes 14, Vers 12 bis 14. Ihr werdet größere Werke tun. Warum? Weil ich zum Vater gehe. Vom Vater her, und wie werden die Werke geschehen? Die Jünger beten in seinem Namen zum Vater und Jesus Christus wird daraufhin handeln. Das heißt, dass die Gemeinde Jesu also dass der Dienst der Gemeinde Jesu also nicht nur das Predigen ist, sondern auch das Beten. Es besteht gleicherweise, wir haben das dann ja auch dann gesehen, die Gemeinde betet, hier Petrus war es, zuerst die Apostel haben gesagt, wir beten und wir verkündigen. Und so geht es auch weiter. Die Gemeinde betet und die Gemeinde verkündigt. Das heißt, Gott, es sind bestimmte Leute, die einen sind so begabt, die anderen sind so begabt, aber jeder Christ ist auch ein Beter und jeder Christ ist auch ein Lehrer. Und wenn er es nur seine eigenen Kinder lehrt und wenn er nur seine Nachbarn lehrt, jeder Christ ist also beteiligt an der Fortführung des Werkes Jesu Christi auf Erden. Das hat der Herr Jesus seine Jünger beigebracht. Es ist aber ganz wichtig, dass die Gemeinde bereit ist, den Willen Gottes zu tun und auch für den Willen Gottes zu beten. Das hat er ihnen gesagt, betet, eure Gebete müssen geleitet und geprägt werden von diesen Anliegen. Der Name Gottes muss geheiligt werden, das Reich Gottes soll kommen und der Wille Gottes soll auf der Erde so geschehen, wie im Himmel geschieht. Das muss Inhalt eurer Gebete sein. Darum muss es sich immer wieder drehen und drehen und drehen. Die anderen Dinge, dass ihr ein Brot dazu braucht, das dürft ihr auch beten, aber das Brot braucht ihr, damit ihr beten könnt und damit ihr verkündigen könnt. Und eure Verschuldungen, dass euch eure Verschuldungen erlassen sind, das ist auch, weil ihr Sünder seid, aber das Ganze ist, Schuldenerlass ist deshalb, damit ihr besser beten könnt, damit der Name und besser dazu da sein könnt, damit der Name Gottes geheiligt wird, dass sein Reich komme und dass sein Wille geschieht auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Und eure Versuchlichkeit, dass ihr nicht in Versuchen geführt werdet, das ist auch mit dem Ziel, damit die ersten drei Anliegen besser ausgeführt werden können. Dass Gottes Name geheiligt, sein Reich komme und sein Wille geschehe. Also die Gemeinde Jesu muss bereit sein, den Willen Gottes zu tun und entsprechend zu handeln. Die Gemeinde Jesu ist aufgefordert. Und der Weg ist unter anderem Gebet. Also die Gemeinde vertritt in einem gewissen Sinne, vertritt die Gemeinde Jesu heute den Willen Gottes auf Erden. Watchman Nee hat hier wirklich einiges Gutes geschrieben in dem ersten Kapitel seines Buches, der Gebetsdienst, wo er gezeigt hat, dass die Gemeinde Jesu sie betet um den Willen Gottes. Und wenn die Gemeinde betet, dann handelt, sie erfährt den Willen Gottes, dann betet sie im Willen Gottes, und weil die Gemeinde betet, deshalb handelt der Himmel. Weil die Gemeinde auf Erde betet, handelt der Himmel. So ist die Reihenfolge. Was ihr auf der Erde betet, das tut der Himmel. Das ist auch in Bezug auf das Binden und Lösen. Was ihr auf der Erde bindet, das bindet der Himmel. Was ihr auf der Erde löst, das löst der Himmel. Diese Reihenfolge. Die Erde beginnt, der Himmel zieht nach. Aber dazu ist es wichtig, dass man zuerst mal weiß, was ist der Wille des Herrn, was ist der Wille Gottes, oder? Man muss ja im Willen Gottes beten. Watchman Nee schreibt so, wenn die Gemeinde imstande ist, seinen Willen zu erfüllen, wird Gott nicht eingeschränkt sein. Wenn sie jedoch unfähig ist, Gottes Willen zu entsprechen, ist Gott eingeschränkt. Wenn die Gemeinde sich nicht interessiert für den Willen Gottes, dann wird sie nicht beten und dann wird Gott nicht handeln. Folgedessen hat Gott sich freiwillig eingeschränkt. Er hätte zwar gerne gehandelt und würde gerne handeln wollen, aber er hat sich eingeschränkt, weil die nicht beten. Handelt er nicht. Das ist genau das, was Jakobus sagt. Ihr habt nicht, weil ihr nicht betet. Weil ihr nicht betet. Gott will was tun. Gott will. Aber das, was er tun möchte, das will er durch die Gemeinde tun. Dazu hat er sich entschieden. Und der Weg ist, dass die Gemeinde betet. Und dann zieht der Himmel nach. So ist immer die Reihenfolge. Die Gemeinde erfährt, was Gott will. Jetzt wartet Gott, dass die Gemeinde betet. Und dann zieht der Himmel nach und tut und handelt. Watchman Nee schreibt, Gott ist im Himmel, aber in all seinem Handeln auf Erden wartet er zuerst auf die Einwilligung, unter Anführungszeichen, und auf den Anstoß des freien Willens auf Erden. Gott übergeht den Willen auf Erden nicht und schiebt ihn auch nicht beiseite, um unabhängig von diesem zu handeln. In allem, was mit ihm im Zusammenhang steht, wird Gott nichts unternehmen, ehe er erreicht hat, dass der Wille auf Erden bereit ist, mitzuarbeiten. Der Wille dieser Leute da, der Wille der Gemeinde. Dass er bereit ist, mitzuarbeiten. Sobald es auch die Erde wünscht, wird es Gott tun, weil die Erde sich dazu entschlossen hat. Deshalb handelt Gott im Himmel. Was auf Erden gebunden, wird im Himmel dann gebunden. Was er auf Erden gelöst, wird im Himmel gelöst. Ich weiß nicht, ob Watchman Nee recht hat in seiner Auslegung mit diesem Vers binden und lösen. Darauf will ich jetzt aber gar nicht eingehen. Das Prinzip aber bleibt genau gleich. Das Prinzip ist in Johannes 14 schon klargelegt. Der Herr Jesus sagt, ihr werdet größere Werke tun. Wann werden sie die tun? Wenn sie beten. Wenn sie nicht beten, werden keine größeren Werke entstehen. Also hängt es doch von den Gebeten der Jünger ab. Das heißt, die Gemeinde muss beten, dann wird Gott handeln. Dieses Prinzip haben wir. Wenn Watchman schreibt, wenn alle unsere Gebete nur der Andacht dienen oder lediglich in der Gemeinschaftspflege bestehen und um Bitten vorzubringen, dann ist unser Gebet recht armselig. Das Gebet, das Arbeit ist oder Dienst ist, bedeutet, dass wir auf Gottes Seite stehen und danach verlangen, wonach ihm verlangt. Nach Gottes Willen zu beten ist höchst wirkungsvoll. Zu beten bedeutet für die Gemeinde, dass sie Gottes Willen entdeckt hat und diesen Willen nun in Worten Ausdruck gibt. Beten bedeutet nicht nur, Gott um etwas zu bitten. Beten heißt auch, Gott etwas in Erinnerung zu rufen. Indem die Gemeinde es betet, stellt sie sich klar auf Gottes Seite und erklärt ihm, dass das, was sie haben möchte, das ist, was er haben möchte. Die Gemeinde betet, Herr, wir wollen, dass Menschen gerettet werden. Herr, wir wollen, dass die Gemeinde Jesu geheiligt wird, gereinigt wird, dass die Gemeinde Jesu wächst. Wir wollen, und dann kann man dann ganz konkret werden, ja. Herr, wir sind bereit und wir bitten dich. Und so, und dann betet die Gemeinde, das heißt jeder einzelne Christ, und ob zusammen oder alleine, und dann beten sie auch zusammen, beten sie auch alleine, und dann handelt Gott. Die Geschichte beweist es, dass es so war. So ist es geschehen, immer wieder. In der Apostelgeschichte war es so, und auch nach der Apostelgeschichte, in der Kirchengeschichte, was wir gemerkt haben, wo die Gemeinde gebetet hat, wo sie Gott gesucht haben, wo Gott eine Last aufs Herz legen konnte, wo viel gebetet wurde, geschah viel. Wo nicht gebetet wurde, geschah nichts. Bitte.
Kann man nicht sagen, dass in den Zeiten, wo die Gemeinde oder einzelne Leute gebetet haben, dass es zuerst, ich sag mal, geistgewirkt war, dass der Geist einem da die Last aufs Herz gelegt hat, oder dass es doch irgendwie von der göttlichen Seite dieser Anschluss kam, dass Menschen vieles Gebet gegangen sind und dass Gott daraufhin dann gehandelt hat?
Es ist immer Gott, der anfängt. Also Gott ist immer der Initiator von allem, was geschieht. Aber die Frage ist, ob wir dann mitmachen. Wenn Gott anfängt, uns zu drängen, dass wir beten, es geht immer von Gott aus. Die Frage ist aber dann, ob wir mitmachen. Wenn wir dem Drängen nicht nachgeben, dann hindern wir Gott. Das ist gemeint. Natürlich ist Gott immer Initiator. Gott tut sogar sehr, sehr viel, um uns zum Beten zu bewegen, um uns dazu bewegen, nach seinem Willen zu fragen und so weiter. Aber die Frage ist dann immer, ob der Mensch jetzt diesem Willen, diesem Wirken des Geistes, diesem Drängen des Geistes nachgibt, oder ob der Mensch sich auf die faule Haut legt oder sich auf das Diesseitige und um seinen Körper sich bemüht, statt um das Reich Gottes. Und das ist ganz klar. Das haben viele, viele Christen erkannt, und das ist auch klare Lehre der Heiligen Schrift. Gott ist in allem der Initiator. Die Frage ist aber, wie reagiere ich auf Gottes initiierendes Wirken? Und wenn ich widerstrebe und nichts tue, geschieht es nicht. Wenn ich aber mitmache und jetzt mich drängen lasse, dann geschieht etwas. Watchman schreibt, das ist wie mit dem Wasserreservoir und der Leitung, Wasserleitung. Obwohl das Reservoir des Wasserwerkes riesengroß ist, so ist der Fluss des Wassers doch begrenzt durch den Durchmesser der Leitungsrohre in den Häusern. Wenn jemand mehr Wasser wünscht, muss er seine bisherigen Leitungsrohre durch größere ersetzen. Heute kann die Kraft Gottes nur dem Fassungsvermögen der Gemeinde Gottes entsprechend kund werden. Genau wie damals, als Gott sich in Christus offenbarte, sein Offenbarwerden der Fassungskraft Christi gemäß war, also entsprechend der Fassungskraft Christi war, so ist auch gegenwärtig das Maß der Offenbarung Gottes in der Gemeinde gegeben, diesmal durch die Fassungskraft der Gemeinde. Je größer das Fassungsvermögen der Gemeinde ist, desto mächtiger kann Gott sich offenbaren, desto umfassender ist die Erkenntnis Gottes. Wir müssen erkennen, dass Gott in allem, was er heute auf Erden tun möchte, zuerst die Gemeinde auf seine Seite zu bringen sucht, um dann das Werk durch sie zu tun. Gott will nichts unabhängig verwirklichen. Was immer er heute tut, tut er in Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Sie ist es, durch die Gott sich offenbart. Da hat Watchman nie recht, das ist ein ganz biblischer Gedanke. So geschah es ja auch in der Apostelgeschichte.
Bitte.
Ja. Mit den Engeln, die Engel hat, natürlich kann Gott auch anders wirken. Die Frage ist, ob er es tut. Bei Cornelius hat er keinen, also zum Beispiel die Engel hat er gesagt, die Engel sollen es nicht tun. Aber dennoch, da war ein Cornelius und er hat einen Engel geschickt, der soll den Petrus holen. Aber das Evangelium hat Cornelius nicht durch einen Engel bekommen, sondern durch Petrus. Das heißt, Petrus musste bereit sein. Wenn Petrus jetzt nicht bereit gewesen wäre, gut, Gott hat noch andere Arbeiter zum Glück. Gott kann auch noch einen anderen holen, ja. Keine Frage. Aber für uns ist wichtig, dass viele Dinge nicht geschehen, weil wir oder weil die Gemeinde nicht betet. Das zeigen, wie gesagt, Jakobus 4, Vers 2, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Hätten sie gebetet, hätten sie etwas gehabt. Das heißt, es wäre etwas geschehen. Man kann dann nicht sagen, ja, das hat halt Gott so gemacht, dass sie nicht gebetet haben. Das ist nicht in Ordnung, wenn man die Sünde, die eigene Faulheit auf Gott noch schiebt. Das geht nicht. Dass Gott will und dass Gott was tun will, ist keine Frage. Und Gott hat natürlich sehr viele, Gott drängt immer wieder Leute und Gott drängt einzelne Leute. Ja? Einige lassen sich drängen und der Herr gebraucht sie. Andere lassen sich nicht. Der Herr gebraucht sie nicht. Das ist ganz klar aus der Bibel ersichtlich. Das geht ganz klar aus der Bibel hervor. Es waren Leute, die waren ungehorsam, Gott hat sie nicht verwenden können. Und da waren Leute, die waren gehorsam, Gott hat sie drängen können und der Herr hat sie mächtig verwenden können. Und da waren Leute, die haben sich eine Zeit lang gebrauchen lassen, dann haben sie gesündigt und haben sich nicht mehr gebrauchen lassen, dann hat Gott sie nicht mehr gebraucht. So geht Gott vor. Und in unserem eigenen Leben denken, wissen wir das auch so. Als wir Gott gehorchten, als wir beteten und uns demütigten, konnte der Herr was durch uns tun. Als wir stolz wurden und nichts mehr taten oder uns auf das Fleischliche konzentrierten und faul wurden innerlich, hat Gott nichts durch uns getan. So ist auch die Praxis. Das ist die Lehre der Schrift. Das erleben wir in der Praxis und das erlebten wir in der Geschichte. Gott wartet darauf, dass seine Gemeinde den Himmel zum Handeln veranlasst. Natürlich drängt er die Gemeinde dorthin, das zu tun. Aber sie tut es nicht immer. Es gibt Leute, der Herr ruft einen Boten, der predigt wirklich mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist mahnt Geschwister. Und was tun Geschwister? Lassen sich nicht mahnen. Bleiben hart, tun nichts. Der Prediger ist nicht schuld. Der hat gepredigt. Aber diese Geschwister tun nichts. Lassen sich nichts sagen. Dann ist hier, da ist Gottes Wille jetzt gehindert oder Gottes Wunsch, dass etwas geschehe, wird gehindert von Menschen, die ihm nicht gehorchen. Deshalb ist Gott so ernst mit Menschen, die nicht gehorchen. Und deshalb ruft er immer wieder auf. So hat er es im Alten Testament gemacht, so hat er es im Neuen Testament gemacht. Ich möchte hier weiterlesen von Watchman Nee noch einen Abschnitt. Gott wartet darauf, dass seine Gemeinde den Himmel zum Handeln veranlasst. Das darf aber nicht so verstanden werden, als wäre Gott nicht allmächtig. Er ist und bleibt der allmächtige Gott. Seine Allmacht kann jedoch nur durch einen Kanal auf Erde offenbar gemacht werden. Wir können Gottes Macht nicht vermehren, aber wir können sie hindern. Der Kanal sind wir Menschen. Und wenn wir Menschen nicht bereit sind, wird in diesem Punkt ein Kanal verstopft. Dann muss Gott sich andere Kanäle suchen. Wir können Gottes Der Mensch ist nicht imstande, Gottes Macht zu vergrößern, aber er kann ihr im Wege stehen. Wir können von Gott nicht fordern, was er nicht tun will, aber wir können ihn hindern, zu tun, was er zu tun wünscht. Das hatten wir schon am Anfang gesagt. Die Gemeinde ist das von Gott erwählte Gefäß. Ihr offenbart Gott seinen Willen, damit sie sich auf seine Seite stellen und auf Erden seinen Willen im Gebet Ausdruck verleihen kann. Wenn die Erde will, dann will der Himmel. Und warum will die Erde? Weil Gott sie drängt in die Richtung, oder? Aber wenn die Gemeinde es nicht tut, Gemeinde auf Erden nichts tut, dann geschieht das nicht. Vieles, was Gott tun würde, bleibt ungetan. Gott hat Werke vorbereitet, dass wir in ihnen wandeln sollen. Und wenn wir nicht wandeln in ihnen, dann liegen diese Werke brach. Oder Gott sucht sich andere Werkzeuge, klar. Aber auch dann. Das andere Werkzeug hätte sich ohnehin gesucht. Das wäre ohnehin schon bereit. Aber ich als Werkzeug, das, was ich zu tun hätte, das liegt trotzdem brach. Und ich habe schon gestern gesagt, Gemeinde Jesu und das Werk Gottes, das ist nicht was Statisches. Manche fassen den Willen Gottes als statisch auf. So und so wird alles ablaufen, so und so ist alles. Nein, Gott reagiert und sieht. Aha, hier reagiert wer? Hier können wir. Hier reagieren sie nicht. Er versucht weiter, sie reagieren nicht, sie wollen nicht. Dann geschieht hier nichts. Aber hier geschieht was. Die reagieren. So geht Gott mit den Menschen um. Was ist folglich der Gebets? Hier noch. Wann auch immer Gott etwas tun möchte, wird er einem Bruder oder einer Schwester oder auch der ganzen Gemeinde eine Last auferlegen. Wenn dann die Gemeinde betet und ihren Dienst tut, dann wird die Last, dann kriegt sie die Last los von der Schulter. Je länger sie betet, sie kann die Last geht weg. Ja? Und Gott wird handeln. Was ist also der Gebetsdienst? Er besteht darin, dass Gott der Gemeinde offenbart, was er tun möchte. Und die Gemeinde bittet auf Erden und der Himmel zieht nach. Der Himmel handelt. Das ist eine großartige Sache, dass Gott die Gemeinde als seine Mitarbeiterin betrachtet. Er braucht es nicht. Natürlich nicht. Aber er hat sich so entschlossen, damit wir uns freuen können, dass wir mitarbeiten dürfen in seinem Königreich. Das jetzt allgemein, jetzt so groß B, das gemeinsame Gebet, hier einige Sätze. Das gemeinsame Gebet im Neuen Testament, erstens, war Gewohnheit der ersten Christen. Die Stellen in der Apostelgeschichte sind zahlreich, wo sie gemeinsam beteten. Also das beginnt schon in Kapitel 1, Vers 14, Kapitel 2, Vers 42, 46, Kapitel 4, Vers 23, Kapitel 5, Vers 12, Kapitel 12, Vers 5. Es geht so weiter. Die Gemeinde trifft immer wieder sich zum Gebet. Gemeinde heißt nicht unbedingt alle an einem Ort, aber ein Teil. Oder an einem Ort mehrere Gruppen. Sie beteten also gemeinsam, sie beteten einmütig. Das ist so schön zu sehen, oder? Zum Beispiel Apostelgeschichte 2, Vers 46. Mit Einmütigkeit waren sie Tag für Tag beharrlich in der Tempelstätte. Der Geist konnte sie drängen. Der Geist konnte ihnen helfen, Einmütigkeit, dass sie waren wirklich auf Gott konzentriert. Die waren nicht auf ihre eigenen Sachen oder auf ihren Körper oder auf ihre sonstigen eigenen Dinge und eigene Ehre konzentriert. Hier in dieser Anfangszeit waren sie ganz stark konzentriert auf Gott und auf sein Königreich. Das ist ja oft so, wenn Leute sich bekehren, so da ist diese erste brennende Liebe und sie vergessen alles andere. Ein Bruder hat mir gesagt, ich würde am liebsten den ganzen Tag Gemeinschaft mit Christen haben. Er war ganz jung bekehrt. Ja. Der hatte so ein Verlangen. Ja. Und ich habe mit ihm einmal zusammen, dann bis um 3 in der Nacht hatten wir Bibelfragen besprochen. 3 Uhr in der Nacht. Ich dachte, jetzt muss ich aber wirklich nach Hause fahren. Und er wollte nicht los. Sie beteten also einmütig, sie beteten beharrlich und anhaltend, das hatten wir schon, als wir die Apostelgeschichte durchgingen über Gebet, dass der Herr hat sie ermutigt, beharrlich zu beten und sie haben mitgemacht. Sie beteten lange, viel. Diese Stellen haben wir alle gelesen, Kapitel 12 zum Beispiel, wo sie bis tief in die Nacht beteten um für den Petrus. Oder sie beteten und fasteten und der Herr hat dann den Paulus und den Barnabas ausgesucht, Apostelgeschichte 13, Vers 2 und 3. Aber das konnte Gott, weil sie beteten. Warum wurde klar, dass Barnabas und Paulus gehen sollten? Weil sie beteten. Hätten sie nicht gebetet, wäre gar nichts klar geworden. Aber so konnte der Geist etwas bewirken und konnte es klar machen. Sie beteten regelmäßig, da war jeden Tag in der Tempelstätte um 15 Uhr, 14 bis 14 Uhr bis 15 Uhr, war Gebetsstunde und sie waren da zu großen Scharen. Und sie machten das Gebet als Priorität, Apostelgeschichte 6, Vers 4. Wir wollen beten, anhalten im Gebet und am Dienst des Wortes. Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie waren beisammen in den Gebeten. Das ist all das Erste. Das gemeinsame Gebet war Gewohnheit der ersten Christen. Das Zweite, das gemeinsame Gebet war unerlässlicher Bestandteil ihrer Zusammenkünfte. Das heißt, wenn sie zusammenkamen, kamen sie nicht einfach nur zusammen zum Predigen und zum Hören und zum Lernen. Sie kamen zusammen auch ausgiebig zu beten. 1. Korinther 14 ist ja so ein Kapitel, wo wir ein bisschen hineinsehen in eine Versammlung, was da geschieht in Korinth. Und da lesen wir 1. Korinther 14, Vers 6. Nun, Brüder, wenn ich zu euch komme und in einer Fremdsprache rede, was werde ich euch nützen? Es geht hier um das Zungenreden, oder? Wenn ich aber in Offenbarung zu euch rede, wenn ich weder in Offenbarung zu euch rede, noch in Kenntnis, noch in Weissagung, noch in Lehre, was werde ich euch nützen? Und dann spricht er vom Gebet, vom Zungengebet hier, also vom Fremdsprachengebet, aber er spricht vom Gebet. Und zum Beispiel Vers 16, wie sonst sollst du, wenn du mit dem Geist lobst, und soll der, der die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sagen. Wenn die zusammen sind, die beten. Vers 15, wie ist es also? Ich werde beten mit dem Geist, ich werde beten mit dem Denksinn. Hier stellt die zwei Sachen gegenüber, das Zungenreden und das normale Beten oder sonstige Beten in der eigenen Sprache. Aber das ist jetzt nicht das Thema für mich. Ich will nur zeigen, Gebet war ein großer Punkt in der Versammlung. Man hat hier viel gebetet. Man hat nicht nur kurzes Gebet am Anfang, kurzes Gebet zum Schluss, sondern das Gebet war in den Zusammenkünften hatte einen großen Raum. Drittens, das Gebet war Ziel der Verkündigung. Was meine ich? In 1. Johannes 1 spricht der Apostel zu den Christen dort, wo er schreibt, spricht er von der Verkündigung des Evangeliums. 1. Johannes 1, Vers 1. Er sagt, was sie verkündigen, oder? Das, was von Anfang an war, dieses, Vers 2, was wir gesehen und bezeugen, das Leben wurde geoffenbart, wir haben gesehen, bezeugen und berichten euch das ewige Leben. Vers 3, das, was wir gesehen und gehört haben, berichten wir euch. Es geht hier um Verkündigung. Das heißt, der Apostel sagt, wir verkündigen euch, was von Anfang an war und was wir gesehen haben. Wir verkündigen euch. Es geht um die Verkündigung. Ja? Wozu war die Verkündigung? Vers 3. Das berichten wir euch, damit was? Damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Ja, wir sagen Gemeinschaft haben, das heißt ja noch nicht Gebet. Gemeinschaft haben heißt einfach Gemeinschaft haben. Aber er meint nicht Kaffee trinken miteinander und Fußball spielen miteinander. Was meint er? Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Aha, es ist eine Gemeinschaft, die wir untereinander haben, aber zusammen mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Das heißt, das Ziel der Verkündigung war eine Gemeinschaft, die aber eine Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn. Das heißt, das Ziel der Verkündigung war eine Gebetsgemeinschaft oder eine Gemeinschaft, die hineinführt in die Gemeinschaft mit Gott. Beten war also ein wichtiger Bestandteil der Zusammenkünfte und der Gemeinschaft der Christen. Nur so viel will hier gesagt sein. Es war ein Ausdruck von Gemeinschaft untereinander, dass man miteinander gebetet hat. Viertens. Beten war das Kennzeichen der Gemeinden zur Zeit der Apostel und ist seither das Kennzeichen jeder geistlichen Erweckung. Also viel beten, viel Gebet. Dort, wo kräftig Gottes Geist wirken konnte, wo Frische entstand, dort wurde viel gebetet. Die Gemeinde ist ein Bethaus, sagt der Herr Jesus. Das Haus Gottes soll ein Bethaus sein. Ein Bethaus ist ein Haus, wo viel gebetet wird. Damit ist nicht ein Gebäude gemeint. Das Bethaus besteht aus Menschen. Der Tempel damals war ein Gebäude, das stimmt, das war ein Bethaus. Aber der Tempel wurde zerstört. Und mit dem Kommen Jesu Christi entstand ein anderes Haus. Und das war aus lebendigen Steinen. Und dieses andere Haus ist ein Bethaus. Und der Heilige Geist wohnt in den Einzelnen, hat Wohnung bezogen in den Einzelnen. Und diese Gemeinde, die jetzt hier entsteht, diese Gruppe namens Gemeinde Jesu ist ein Bethaus. So war also Gebet Kennzeichen, und zwar gemeinsames Gebet, war Kennzeichen. Prinzipien aus Matthäus 18, 19 und 20, Groß D. Gemeinsames Gebet hat eine große Verheißung. A. Es wird ihnen werden. Matthäus 18, Vers 19. Sie werden also das bekommen. Matthäus 18, Vers 19. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch sich auf der Erde einigen oder eins werden, in Bezug auf jede Sache, um die sie bitten mögen, es wird ihnen bei meinem Vater, der in den Himmeln ist, gewährt werden. Eine große Verheißung liegt auf dem gemeinsamen Gebet. Wenn man sich eins wird, wenn man sich einigt, diese Einmütigkeit, warum entsteht die Einmütigkeit? Weil man sich bemüht hat, um den Willen Gottes zu erkennen. Der Heilige Geist drängt die Gemeinde, den Willen Gottes zu erkennen. Die Gemeinde bemüht sich, den Willen Gottes zu erkennen. Und jetzt betet sie, die zwei oder die drei, oder wie viele es sind, sie beten jetzt für diese Sache, die Gott gern tun wünscht. Auf Erde beten sie und der Himmel handelt. Deshalb ist das Gebet so wichtig, dass wenn Gemeinde, wenn Christen zusammen beten, ist wichtig, dass sie die Dinge beten, die der Geist ihnen gezeigt hat, die Gott will. Und welche Dinge zeigt uns der Geist, die Gott will? Und da schauen wir in die Bibel hinein und wir sehen, was Gott will. Und da gibt es allgemeine Prinzipien und dann beten wir dafür. Und vielleicht führt der Herr uns, dass wir dann besonders beten. Wir hatten gebetet für ein Tal dort in Großaal. Das Evangelium war dort hineingekommen in Österreich. Ein stockkatholisches Tal. Und jetzt war ein großes Anliegen für uns, dass der Herr diese Christen, diese wenigen Christen stärkt und dass durch diese wenigen Christen das Zeugnis ausgebreitet wird. Das war der Wille des Geistes, ganz klar. Wir beten und der Heilige Geist hat uns gedrängt dazu zu beten und Gott hat geantwortet. Es war zwar natürlich nach österreichischen Verhältnissen, geht das sehr langsam. Vielleicht hätten wir noch mehr Beter gebraucht, aber der Herr hat dennoch sein Zeugnis aufgerichtet bis zum heutigen Tag. Es ist dort eine Gruppe drinnen. Es sind nicht Hunderte, aber für Österreich sind schon 10 in einem stockkatholischen Tal eine große Gruppe. Und die Gemeinde hat sich vergrößert. Und es entstanden dann in der ganzen Gegend standen dann mehrere Gemeinden. Also nicht in dem einen Tal allein, sondern auch in den anderen Tälern. Heute sind dort eine Reihe von Gemeinden und sie sind feste Gemeinden geworden. Bitte.
Diese Bitte in Matthäus 18 steht ja in dem Zusammenhang, dass eine Gemeinde Wahrung und Zurechtweisung geschenkt. Diese Verheißung vor allem in dieser Richtung gegeben oder kann man die verallgemeinern?
Also der Kontext ist klar, dort ist ein konkreter Fall. Aber wenn hier dieser konkrete Fall ist, und er dann weiter sagt, wiederum, oder wahrlich, ich sage euch, was irgend, wenn er sagt, was irgend, Vers 18, dann ist es schon, geht er schon über den konkreten Fall hinaus. Und in Vers 19, wenn er dann sagt, wiederum sage ich euch, wenn zwei, dann geht er noch weiter hinaus. Das heißt, mir scheint, dass der Herr Jesus hier vom Kleinen zum Großen geht, oder vom Konkreten zum Allgemeinen geht. Und Vers 19 ist schon allgemeiner und Vers 20 ist noch allgemeiner. Denn wo zwei oder drei zusammen sind, bin ich in ihrer Mitte. Das ist ein gültiges Prinzip für jeden Fall. Also von daher schon vom Konkreten zum Allgemeinen hin. Und ja, das ist das nächste, was ich gerade sagen will. Jesus ist in der Mitte. Wo zwei oder drei, zuerst sagt er zwei, ist interessant, oder? Vers 19 sagt er zwei, Vers 20 sagt er zwei oder drei. Also es werden schon mehr jetzt. Das heißt, es gilt auch für drei oder vier oder fünf oder sechs. Zu meinem Namen hin, soll das heißen. Ich hoffe, es steht in der Übersetzung nicht in meinem Namen. Es ist hier eine Richtung angegeben, zu meinem Namen hin. Wo zwei oder drei zu meinem Namen hin zusammengekommen sind, dort bin ich in ihrer Mitte. Sie wenden sich zu ihm hin. In Einmütigkeit. Und dann, wie ist er in der Mitte? Handelnd. Hier, in der Praxis ist er in der Mitte. Er ist ja ohnehin da. Was seine Gegenwart betrifft, er ist immer gegenwärtig. Aber es geht hier um ein wirkendes Handeln. Da bin ich da. Und wenn er da ist, dann tut er was. Dann, er hört zu und er hat ihn ja aufgetragen. Ihr betet, ich handle. Das war ja dieses Prinzip. Sie beten jetzt und er handelt. Zweitens, gemeinsames Gebet hat große Bedingungen. Einmütigkeit. Klein a, Einmütigkeit. Nicht nur große Verheißung, sondern auch große Bedingungen. Einmütigkeit. Sie müssen einigen oder eins sein. Matthäus 18, Vers 19 am Anfang. Einigkeit im Geist. Epheser 4, Vers 1 ist das ebenso. Epheser 4, Vers 1 bis 6. Eine weitere Stelle. Dort heißt es, Vers 3, Epheser 4, Vers 3, und befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. Die gilt es zu bewahren. Der hat sie geschaffen, die Einheit. Die gilt es jetzt zu bewahren in der Praxis. Epheser 4, Vers 3. Und dann geht es um Wachstum. Ja? Epheser 4, Vers 12, 13, 14, 15, 16, da geht es um Wachstum. Die Einheit gilt es zu bewahren, auch die Einheit der Lehre, die Einheit des Glaubens, das ist das Ziel. Sie sollen immer wieder dahin streben, dass sie alle das Gleiche glauben. Epheser 4, Vers 13, das wird natürlich erst in der vollkommenen Fülle erlangt werden, wenn wir am Ziel sind. Aber zu dem Ziel hin sollen wir streben, bis wir alle hingelangen mögen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Das ist ja ein Wachstum. Aber wir sollen dorthin wachsen. Wir sollen fest werden in der Lehre Gottes und uns aufbauen in diese Richtung. Einigkeit also ist die Bedingung für erhörliches Beten. Einmütigkeit. Wenn wir nicht einmütig beten, dann diesen Schluss können wir ziehen. Wenn wir nicht einmütig beten, wird das Gebet nicht, dieses gemeinsame Gebet nicht das Ziel erreichen. Die Gemeinde soll Großes erwarten. Der Herr möchte Großes tun. Aber wir sollen eins sein in unserem Anliegen. Das Zweite ist hier, zum Namen Christi hin müssen Sie sich versammeln. Zum Namen Christi hin. Übrigens, wir haben gesprochen von Gebet zu Jesus Christus. Wenn man sich zum Namen Christi hin wendet, dann wendet man sich zu einer Person hin. Das wäre übrigens auch ein Gebet und sogar eine Bitte an Jesus Christus. Zum Namen Jesus Christus hin wendet man sich. Also das wäre auch eine Stelle, die doch zeigt, dass man zu Jesus Christus, dass man Jesus Christus bitten kann. Ja, danke für die Frage. Die Frage ist also, ob hier gemeint ist, dass sie sich in einem Anliegen eins sind, für das sie dann beten, oder ob Einmütigkeit Voraussetzung ist. Grundsätzlich müssen sie einmütig sein und dann sollen sie beten, was sie wünschen, und dann wird es ihnen werden. Watchman Nee meint das Zweite. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber man muss sagen, wenn die Gemeinde sowieso sich nicht einig ist, wenn keine Einmütigkeit herrscht, ja, und es ist eine Gruppe, sagen wir 10 Christen, eine Gemeinde, ja, 10 Christen, die sind sich untereinander nicht einig, sie haben keine Einmütigkeit. Ja, dann wie sollen sie sich jetzt in irgendeinem Anliegen einigen? Sie sagen, ja gut, wir sind uns zwar nicht einig, wir streiten viel miteinander, aber wenigstens das eine, wir beten für diese Sache gemeinsam. Die Christen sollen einmütig werden, sie sollen die Einheit des Geistes bewahren, Epheser 4, Vers 3 haben wir gesagt. Also dann geht es dann doch darum, dass eine grundsätzliche Einmütigkeit vorhanden ist. Wie weit das geht, das Einssein, ja, das weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Watchmeni meint, sie müssen einfach ganz eins sein. Er macht es nicht klar in seiner Predigt, die er da aufgeschrieben ist. Er macht es nicht klar, wie weit geht diese Einheit, ja. Müssen wir da in jeder Frage, in jedem Punkt, in allem eins sein? Oder können wir sagen, na gut, es gibt ein paar Nebenfragen, wie das jetzt ist mit dem, mit der Vorherbestimmung und den Sachen gekommen. Jetzt hören wir mal auf darüber. Wichtiger ist, dass wir dem Herrn gehorchen, dass wir des Herrn Wille suchen und dass wir auf sein Drängen reagieren, oder? Das ist ja klar. Selbst Wesley und Whitfield haben sich versöhnt, oder? Der eine hat dem anderen am Grab predigen lassen. Nachdem er gestorben war, hat er ihm erlaubt zu predigen. Nein, schon. Aber Wesley hat am Grab von Whitfield gepredigt. Ja. Wie war es genau?
Whitfield war, glaube ich, in Amerika gestorben.
Okay.
Wesley hat aber in England gepredigt gehalten.
Aha, in England hat er gepredigt zur Beerdigung. Das habe ich nicht gewusst. Danke. Ja. Jedenfalls, die haben sich versöhnt, die beiden. Auch wenn sie lehrmäßig sich nicht versöhnt haben, haben sie sich versöhnt. Das kann also das nicht gemeint sein, denn die absolute Einheit der Lehre, die ist das Ziel. Die ist das Ziel, die haben wir nicht. Aber das kann nicht gemeint sein. Aber eine grundsätzliche Einmütigkeit. Da ist ein Schulter an Schulter stehen und letztlich, sag mal, wir beugen uns über die Schrift. Wir beugen uns über die Schrift. Und wir wollen den Willen des Herrn. Und in dieser Gesinnung tritt man vor dem Herrn. Man muss nicht in der Entrückungsfrage Einmütigkeit haben, um zu beten. Beten zu können. Ja, miteinander. Und zwar so zu beten wie hier. Ja, dann weiter. Die Gemeinde ist ein Bethaus, darüber habe ich schon gesprochen. Das brauche ich jetzt nicht mehr erwähnen. Das steht übrigens in Matthäus 21, Vers 13, wer die Stelle aufschreiben möchte. Mein Haus ist genannt, es wird genannt werden, ein Haus des Gebetes. Das kommt aus Jesaja 56, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ihr machtet es aber zu einer Räuberhöhle. Das war Matthäus 21, Vers 13. Und im Alten Testament ist es die Stelle Jesaja 56, Vers 7. Da ist von dem Bethaus für alle Völker die Rede. Jesaja 56, Vers 7. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. F, Groß F habe ich hier, das war E, war die Gemeinde ein Bethaus. Groß F, praktische Hinweise. Nun, einige Gedanken jetzt für unsere Praxis. Das ist natürlich auch nicht jetzt alles so als absolut zu nehmen, aber es sind mal Gedanken, die uns helfen. Erstens, wenn wir gemeinsam beten, dann sollen wir nur einer sprechen, nicht mehrere gleichzeitig. Das muss man sagen, denn es gibt bei manchen die Gepflogenheit, dass mehrere gleichzeitig beten. Aber die Schrift hat es nicht. Also im 1. Korinther 14, einer nach dem anderen. Dort ist vom Reden, aber auch das Zungenreden wird auch erwähnt in dem Zusammenhang. Und das Prinzip ist dasselbe. Ich muss mein Amen sagen können. Mein Amen sagen kann ich aber nur, wenn ich weiß, was der andere gesprochen hat. Das kann ich aber nur, wenn ich ihn verstanden habe, und verstehen kann ich ihn nicht, wenn 10 gleichzeitig gebetet haben, dann kann ich nicht zu jedem das Amen sagen. Manche Frauen können das, die können gleichzeitig auf 2 Leute oder 3 Leute hören, also ich kann das nicht.
Es geht hier um das laute Gebet.
Es geht hier um das laute Gebet.
Dabei kann
Ja, aber dann kann ich auch nicht das Amen sagen, weil wenn ich leise bete, also bei mir ist es so, ich rede jetzt von mir, wenn ich leise bete, während der andere betet, dann bin ich bei meinem leisen Gebet und weiß nicht mehr, was der andere gebetet hat. Kann ich dann mein Amen nicht sagen zu ihm,
ja,
zu seinem Gebet.
Wenn
500 da sind, dann haben wir, ist eine Schwierigkeit da, weil da dauert die Gebetsstunde recht lange, wenn alle dran kommen möchten. Aber es ist interessant, wir wollen jetzt biblisch denken. In der Heiligen Schrift finden wir schon auch große Versammlungen, vor allem im Tempel am Anfang. Da waren Gebetsstunden im Tempel und das war wahrscheinlich in der Säulenhalle, Halle Salomos, die große Halle. Dort, also nicht im Innersten des Tempels, war ja im Vor Hof des Tempels. Und dort hatte man gebetet. Nun, es steht auch nicht da, ob einer gebetet hat. Aber in Apostelgeschichte 4, Vers 23 heißt es, sie erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und beteten. Und dann hört man, dann wird was zitiert. Wer war das jetzt? Haben sie im Chor gebetet? Oder war es Petrus? War es Johannes? War es irgendeiner von den anderen Aposteln? Da war einer, der hat die Gemeinde, der hat gebetet, einmütig, aber haben sie ihre Stimme erhoben. Das heißt, gut, wahrscheinlich wird nicht alles zitiert, vielleicht war es so gut, dass war es sogar so, dass dann noch der eine und dann noch der andere und noch andere sich dazu geäußert hat, aber man hat was gehört und man hat dann Amen sagen können und es war ihrer aller Gebet. Es war nicht, ja, das ist halt jetzt sein Gebet gewesen und jetzt kommt mein Gebet. Nein, man hat es so aufgefasst, als ihrer aller Gebet. Sie erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott. Von daher werden wir hier ermutigt, wenn wir in die Gegenwart Gottes treten, treten wir als Gemeinsame hin. Und jemand leitet natürlich, aber er betet die Anliegen. Er betet gerade diese Anliegen, die da sind. Das zeigt uns, wie wichtig es ist, dass wir wirklich Gottes Anliegen, Gottes Sache beten. Und in Apostelgeschichte 4 haben sie gebetet, Herr, sieh ihr drohen, ja? Und jetzt gib deinen Knechten mit Freimütigkeit zu reden dein Wort. Und der Herr hat es erhört und er gab ihnen Freimütigkeit zu reden das Wort. Und er hat es begleitet mit Kraft. Natürlich kann man sagen, ja, aber jetzt in der Jugendstunde, wenn wir 100 Leute in der Jugendstunde haben und es beten nur 5 und die anderen lernen überhaupt nie laut zu beten, es sind immer nur die gleichen 5, die dann beten. Klar, wir müssen ja auch, wir haben auch pädagogische, wir müssen auch den jungen Leuten die Gelegenheiten geben, wir haben auch, müssen Möglichkeiten schaffen, wo sie auch ermutigt werden sollen zum Beten, dass sie mal beten und bei 100 beten sie nicht, aber wenn 5 zusammen sind, dann beten sie schon. Natürlich kann man das dann tun und sagt, dann teilt man sich auf und dann hat man dann kleine Gebetskreise. Aber auch in dem kleinen Gebetskreis sollen die hintereinander beten, nicht gleichzeitig, die 5. Also nur einer. Und natürlich, das muss man also dann selber herausfinden, wie man das macht. Manchmal ist es aber auch gut, wenn die gesamte Gemeinde vor Gott tritt und wenn es 500 oder 1000 sind. Warum soll nicht, wenn eine Gemeinde in Einmütigkeit vor Gott tritt, und es sind 1000 Leute, die das Anliegen haben. Es ist ein großes Anliegen und alle tragen dieses Anliegen und die 1000 treten vor Gott. Einer leitet mit dem Mund, aber die anderen beten. Dann waren das 1000 Gebete. Und die Einmütigkeit ist wichtig. Und die Bekräftigung mit dem Amen. Wenn man nicht einverstanden ist, nicht Amen sagen. Wenn man nicht dahinter steht hinter dem Gebet oder wenn man es nicht verstanden hat, kann man nicht Amen sagen. Also zweitens, im Bewusstsein der Gegenwart Gottes, wichtig, sieht man auch in der Schrift, man muss sich bewusst sein der Gegenwart Gottes. Man muss wissen, der Herr, wir stehen in der Gegenwart Gottes. Ja, drittens, es gibt hier einige Bibelstellen, also ich habe hier, wenn der Herr Jesus sagt in Johannes 15, bleibt an mir und ich in euch, dann zeigt das etwas. Man ist sich bewusst, er ist da, ich bleibe an ihm oder in ihm. Ja. Ich hänge an ihm. Und wenn jetzt hier mehrere Christen zusammenkommen, jeder hat diesen Gedanken, ich bleibe in ihm. Jetzt kommen diese zusammen und beten, jeder bleibt in Christus. Dann treten sie ganz gemeinsam hin und sind sich bewusst seiner Gegenwart. Drittens, mit reinem Herzen und mit heiligen Händen. Der 1. Timotheus 2, Vers 8. Reine Hände, reine Herzen, heilige Hände. Und Vers 22, 1. Timotheus 2, Vers 22. Die den Herrn anrufen mit reinem Herzen. Die Hände müssen heilig sein, das heißt, sie sollen nicht beschmutzt werden von den sündigen Treiben dieser Welt. Und wir sollen, wenn wir uns sündig schmutzig gemacht haben, gesündigt haben, dann sollen wir uns waschen, damit es die Hände, die wir dann hochheben, heilig sind. Die Betonung liegt auf der Heiligkeit, nicht auf dem Hochheben. Wir machen hier die Pause und dann machen wir in 10 Minuten weiter. Ist gut.